Du bist Gott, ich verlasse mich darauf und darauf ist alle Zeit Verlass. Halleluja. Dir gebührt aller Lob und alle Ehre, Herr. Vater, ich bitte dich um deinen Segen und um deine Gnade, dass ich dein Wort so verkündige, wie du das haben möchtest, Herr. Ich bitte dich, dass ich deine Wahrheit sprechen darf, dass du mich segnest und dass du mir deine Worte in meinen Mund legst und dass du mich benutzt, Herr. Ich bitte dich aber auch, dass du die Herzen öffnest von jedem Einzelnen, der heute da ist und der heute zuhört, um dein Wort zu empfangen, damit dein Wort auf fruchtbarem Boden fällt, so wie du uns das gesagt hast, Herr. Verlass mich auf dein Wort und auf deine Wahrheit, in Jesu Namen. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wenn man immer so durch die Bibel fräst, wenn man sich so ein Buch nach dem anderen so vornimmt, dann, so geht es mir jedenfalls, dann stelle ich immer wieder fest, dass ich das Alte und das Neue Testament nicht voneinander trennen kann. Dass die beiden Bücher für mich irgendwie wie verheiratet sind, dass die zusammengehören. Dass man nicht sagen kann, wir sind im Neuen Bund, das Alte ist vergangen, wir brauchen uns mit dem Alten nicht mehr beschäftigen. Das Neue, das ist für mich die Grundlage und darum ist das Alte für mich nichts mehr. So sehe ich das absolut nicht. Ich denke, das ist sogar falsch. Wir dürfen das Alte Testament eben genau auch anschauen und mit hoher Priorität lesen. Was ich aber auch immer wieder feststelle ist, wenn ich dann im Neuen Testament zum Beispiel bei den Briefen bin, dass dort ganz wichtige und ganz viele Grundlagen drin sind für uns Christen, die uns helfen, in unserem täglichen Glaubensleben voranzukommen, aber nicht nur im Glaubensleben, sondern auch in unserem alltäglichen Leben, in unserem täglichen Kampf, wie wir jeden Tag drin stehen und drin sitzen und drin sind einfach. Ich möchte heute mal ein paar Verse aus dem Römerbrief mit euch anschauen und gleich im ersten Kapitel und möchte aber zunächst an unsere bibelfesten Zuhörer mal ein paar Fragen stellen. Wer hat denn den Römerbrief eigentlich geschrieben? Wer weiß das? Paulus habe ich gehört, genau, Paulus. Es war einfach. Dann, an wen, darf ich das eigentlich fragen, an wen wurde der Römerbrief geschrieben? Immer ganz, ganz ernst gemeint. Doch, ich frage ganz ernst gemeint, an wen wurde der Brief geschrieben? Sehr gut. Und das war ganz wichtig. Also nicht nur einfach so an die Römer, nicht als Postwurfsendung an einfach alle Römer, für jeden ist dieser Brief. Nein, er hat es an die Gemeinde in Rom geschrieben, an die Gläubigen, an die Christen in Rom, an die hat er es geschrieben. Ich glaube, das ist wichtig. Wann schreibt er den Brief in etwa? Ein bisschen schwieriger, gell? Ungefähr, circa, nach Christus, genau, 55 bis 57, so ungefähr, also den Tag oder genau das Jahr weiß man nicht, ungefähr 55 bis 57 nach Christus. War Paulus bis zu diesem Zeitpunkt schon mal in Rom? Nein, es war nicht die Gemeinde, die er selbst gegründet hat dort in Rom, aber er hat ihnen diesen Brief geschrieben. Paulus selbst war erst dann ungefähr 58 oder 59 erst in Rom, also um einiges später. Aber Paulus schreibt dort gleich im ersten Kapitel von seinen sehnlichsten Wünschen für und mit dieser Gemeinde in Rom. Zum einen schreibt er, dass er diese Gemeinde gerne mal besuchen möchte. Lasst uns da mal kurz reinlesen in Römer Kapitel 1, den Vers 11. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das ist, dass ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ist wieder so ein typischer Paulus-Satz. Er hat noch viel bessere, wenn man den ganzen Brief so liest, die sehr ineinander hineingeschachtelt sind und den wo, also so geht's mir immer wieder mal, wo ich dann zweimal oder dreimal lesen muss, was meint er jetzt eigentlich wirklich genau damit? Fass mal kurz zusammen. Ihm verlangt danach, dass er die Gemeinde in Rom besuchen kann, dass er mit ihnen über den Glauben spricht und dass er getröstet wird, also dass er gestärkt wird, dass sie sich gemeinsam stärken am Glauben. Also nicht nur, dass er, der große Paulus, mal eben nach Rom geht und ihnen die große Botschaft verkündet, sondern dass auch er was von der Gemeinde bekommt, dass auch er von der Gemeinde getröstet wird, dass sie sich gemeinsam stärken am Glauben. Also nicht das Ganze nur einseitig, sondern wirklich gegenseitig. Und das ist etwas, was man auch heute immer noch sieht und was, denke ich, ganz, ganz wichtig ist für alle Prediger, dass auch die Prediger von der Gemeinde etwas brauchen. Dass es also ein Ping-Pong ist, dass es auf alle Fälle nicht so ist, dass einer, der predigt, ganz oben steht und dann geht es die Leiter runter, der macht Kinderkirche, der macht die Technik, der macht die Buchhaltung, der macht stellt die Stühle richtig hin. Nein, das Ganze ist alles horizontal. Einer gibt dem anderen etwas. In unserer Struktur, so sehe ich das definitiv, ist horizontal, damit am Ende ihm, unserem Jesus Christus, die Ehre gebührt. Die Ehre gebührt dem, der ganz oben ist. So wie das Kreuz ist. Wir sind horizontal, wir sind alle auf einer Ebene. Und damit die Ehre ihm gebührt, ihm, Herrn Jesus Christus. Amen. Das ist aber nicht unser Thema. Lasst uns noch mal ein bisschen weitergehen in dem Römerbrief zum Vers 15. In Vers 15 ist der zweite Wunsch von Paulus notiert. Ich lese mal vor. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Moment mal. Jetzt sagt Paulus, dass wenn er dann nach Rom geht, dass er ihnen dann das Evangelium verkündigen möchte. Und wenn ich da mal so überlege, für wen ist das Evangelium eigentlich? Die Römer, die hatten es doch schon, oder? Die Römer hatten doch das Evangelium schon. Und warum schreibt jetzt Paulus hier, du, ich möchte dann, wenn ich bei euch bin, euch das Evangelium verkündigen. Das ist wichtig. Es steht doch geschrieben, verkündet der ganzen Welt das Evangelium. Verkündet der ganzen Welt das Evangelium. Und da frage ich mich, wenn jetzt der gläubige Paulus an die Gläubigen in Rom das Evangelium verkündigen möchte, dann frage ich mich, wie viel Welt ist jetzt hier in diesen Räumen, wenn wir der ganzen Welt das Evangelium verkündigen sollen? Das Evangelium ist eigentlich in 3 Minuten verkündigt, oder? Das ist in 3 Minuten gesagt. Aber trotzdem sagt Paulus, er möchte nochmal den Römern das Evangelium verkündigen. Und wenn Paulus das den Römern sagt, dann glaube ich, dann sagt er das auch uns. Dass auch das Evangelium für uns, die wir es eigentlich schon kennen, trotzdem immer noch wichtig ist. Dass es immer noch ein zentrales Thema ist. Wie wichtig ist das Evangelium? Und wo ich da so drüber nachgedacht habe, komme ich ungefähr auf unendlich viele Dinge, die ich jetzt hier vorne sagen kann. Auf total viele Dinge. Ich habe aber nicht unendlich viel Zeit hier vorne. Und darum werde ich nur so ein paar kleine Punkte anreißen und mit euch zusammen anschauen, was mir heute wichtig geworden ist oder für heute wichtig geworden ist. Und daneben gibt es aber noch total viele andere Dinge, wo ich dann sage, bitte nehmt diese total anderen vielen Dinge auch mit in eure tägliche Bibellese. Das Evangelium ist zu hören, ist zu studieren, damit zu arbeiten. Das ist, und da bin ich überzeugt, das ist ein fortwährender Prozess. Stück für Stück, dass wir immer mehr davon erfahren, dass wir immer mehr davon lernen und kennen und wissen. Und jetzt Paulus hat jetzt in seinem Brief, was er angekündigt hat, dann nicht erstmal gewartet, bis er dann in Rom wirklich ist, um all diese Dinge zu sagen, die ihm auf dem Herzen liegen, sondern er hat es in dem Brief gleich mal umgesetzt. Wir lesen uns jetzt nicht den Brief zusammen durch, aber lasst uns mal ein paar Facetten anschauen, wie das ist mit dem Evangelium. Und ich möchte mit euch da mal ganz an den Beginn, ganz an den Anfang gehen. Ich möchte mal reinschauen mit euch zusammen in das Buch Genesis. Der Anfang, 1. Mose, der Anfang. Ich bin überzeugt, dass gerade die ersten Kapitel, so die ersten 10, 12, 13 Kapitel so ungefähr, dass da ganz viele total wichtige Grundlagen für uns notiert sind, um einfacher zu verstehen oder zum Teil überhaupt zu verstehen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie einfach sind. Dass wir mit unserem täglichen Krampf immer wieder einen Kampf haben. Und es hilft uns, bestimmte Dinge zu verstehen. Lasst uns da mal im Kapitel 1 bis 3 in die Schöpfungsgeschichte reinschauen, in den Sündenfall reinschauen. Und das ist, glaube ich, ganz ein zentrales Thema auch heute noch. Wenn wir da in Kapitel 2 reinlesen, lesen wir zum Beispiel, dass geschrieben steht, Gott setzte den Menschen in den Garten Eden. Kapitel 2, er setzte den Menschen in den Garten Eden rein. Was macht Gott dann mit ihm? Da war noch nichts mit Sündenfallen, das kommt erst in Kapitel 3 dann. Gott setzt den Adam, den Menschen in den Garten Eden rein und beginnt dann gleich mal mit ihm zu sprechen. Er beginnt ihn zu lehren und sagt ihm, du sollst den Garten bebauen und bewahren. Gott beginnt mit dem Menschen zu sprechen. Er lehrt ihn. Gott sagt zu ihm, du sollst nicht vom Baum der Erkenntnis von Guten und Bösen essen. Er sagt ihm, du, das sollst du besser tun und das sollst du besser lassen. Gott sagt ihm, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das ist eine Information, die nicht von Adam kommt, die nicht er festgestellt hat, oh, das ist uncool, wenn ich alleine bin. Sondern das ist eine Information, die von Gott kommt. Gott hat ihm gesagt, du, das ist nicht gut für dich, dass das so und so ist. Ich mag dir eine Gehilfin machen. Die Information kommt von Gott. Direkt nach der Schöpfung beginnt Gott, Adam zu lehren. Und da war noch nichts mit Sündenfall. Es war alles bestens. Adam war perfekt. Aber er hatte das Abi nicht mit in die Wiege bekommen. Er hat noch nicht alles gewusst. Sondern er war angewiesen auf den Ratschluss Gottes. Er war angewiesen auf die Lehre des Herrn. Er war angewiesen auf die Kommunikation mit ihm, auf das Ping-Pong mit ihm, dass er hört, was Gott ihm zu sagen hat. Hochintelligent, absolut. Denn Adam hat allen Tieren einen Namen gegeben. Da gehört eine unglaubliche Intelligenz dazu, da bin ich total überzeugt. Aber nur weil jemand hochintelligent ist, heißt nicht, dass er alles weiß. Deswegen ist er auf den Ratschluss und auf die Information und auf die Lehre von Gott angewiesen. Das war vor dem Sündenfall. Und wie viel mehr sind wir dann, wir in unserer heutigen Zeit, auf den Ratschluss Gottes angewiesen, nachdem wir ungefähr 1000 andere, wahrscheinlich noch viel mehr, 1000 andere blöde, uncoole und schräge Gedanken haben in unserem Kopf. Nachdem uns immer wieder versucht wird, dass uns der Kopf verdreht wird nach dem Sündenfall. Die Frage ist, wenn wir heute immer noch auf den Ratschluss Gottes angewiesen sind, wie erlangen wir denn? Wie kommen wir zum Wort Gottes? Wie kommen wir zum Ratschluss, zur Lehre Gottes? Eine ganz wichtige Grundlage, und da bin ich total überzeugt, ist ein Punkt. Mach deine tägliche Bibellese. Studiere im Wort Gottes. Nimm die Bibel her, lies drin, bete drin, schau auf das, was dort geschrieben ist. Warum? Damit wir es wissen. Und glaubt jetzt nicht, ich predige nur für euch, ich predige genauso auch für mich. Auch ich bin jeden Tag in der Früh, bin ich wieder vor der Wahl, zu sagen, ich mache meine Bibellese, ich mache meine Bibelstunde, ich studiere über das Wort Gottes nach. Oder ich sage, nö, das ist nicht so wichtig, weil die halbe Stunde, die ist heute woanders viel, viel besser investiert. Weil dann bin ich schneller dort und dort und dort und kann das schneller so und so und so machen. Oder kann eine halbe Stunde länger schlafen, was auch immer. Aber ich sage euch, freut euch, wenn diese Gedanken noch da sind. Denn wirklich schlimm ist es, wenn diese Gedanken erst gar nicht mehr da sind. Wenn du gar nicht mehr dran denkst, Bibellese zu machen, wenn du gar nicht mehr dran denkst, in der Bibel zu studieren, nach dem Wort Gottes, nach der Wahrheit zu forschen, wenn man es einfach gar nicht mehr macht, wenn es keine Relevanz mehr hat, dann glaube ich, ist es wirklich schlimm. Und wie viel mehr brauche ich die lehrenden Worte Gottes, das Reden des Herrn, seine tröstenden Worte, jetzt wo Sünde, Tod und Teufel mir den Kopf verdrehen. Wir stehen da in unserem täglichen Kampf mit unseren komischen Gedanken in unserem Kopf und lest dann das, was Paulus schreibt an die Korinther. Im 2. Korinther 2, Vers 11 schreibt er an die Korinther, dass uns die Gedanken des Teufels nicht unbekannt sind. Ist das wirklich so? Also Paulus schreibt, dass uns die Gedanken des Teufels nicht unbekannt sind. Wie kann das sein? Kann das sein? Wie kommt Paulus eigentlich drauf, dass er sagt, du, wisst ihr was? Die Gedanken des Teufels, die sind euch nicht unbekannt. Wie kann er das sagen? Ganz einfach. Weil sie aufgeschrieben sind. Weil sie notiert sind. Und weil sie gelehrt worden sind, weil sie auch dem Paulus gelehrt worden sind. Weil Paulus war ja auch ein Schriftgelehrter. Er hat ja diese Lehre bekommen. Und er wusste, was steht im Alten Testament. Und das waren die Bücher, die er studiert hat. Lasst uns da mal reinschauen. Im 1. Mose, im Kapitel 3, wo es um den Sündenfall geht. Das sind einige, nicht alle, aber es sind ganz zentrale Strategien des Teufels notiert, wie er uns den Kopf verdreht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da immer wieder mal drüber nachdenken, dass uns das immer wieder ein Stück weit bewusst ist. Was sind die Strategien des Teufels? Wie verdreht er uns den Kopf? Wie verdreht er das Wort Gottes? Und wenn wir da ins 3. Kapitel ganz zu Anfang reinschauen, beginnt er zu sprechen mit Eva und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Und wenn ich mir das so anhöre, hat Gott wirklich gesagt? Was da so mitschwingt, was da so mitklingt, auf alle Fälle, du, wenn du das Wort Gottes nicht kennst und diese Frage kommt, hat Gott wirklich gesagt? Dann kommt man ganz schnell ins Grübeln und sagt, ja, wahrscheinlich. Und dann wird für einen selber das dann plötzlich gar keine Frage mehr, sondern nicht, hat Gott wirklich gesagt, sondern Gott hat wirklich gesagt. Und das ist ganz schwierig dann für uns. Wir müssen wissen, was geschrieben steht. Eva wusste das. Wenigstens im ersten Augenblick. Das ist eine uralte Strategie vom Teufel, die Worte zu verdrehen. Und er spricht dann weiter mit der Eva und sagt, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Was für ein Quatsch! Ja, vollkommener Unsinn. Aber dennoch kommt er um die Ecke und erzählt so einen Unsinn. Jetzt steht es dort geschrieben und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und jetzt ist es ganz einfach für uns zu unterscheiden. wer da spricht. Für Eva war es nicht ganz so einfach, oder? Ich meine, der Teufel, der verdreht die Geschichten auch immer wieder. Und wenn wir heute einfach mal bei Google eingeben, Sündenfall, Enter, Klick auf Bilder. Immer wenn man dort Bilder, fast immer, ja, nicht ganz immer, aber mindestens fast immer, wenn man auf den Bildern, die den Sündenfall darstellen, schaut, um welche Frucht geht es da? Um einen Apfel. Was für ein Unsinn. Da steht überhaupt nichts von einem Apfel. Trotzdem denkt man in unserem ganzen Breitengrad, es ging um einen Apfel. Der Apfel, das ist der Schlimme. Dort hat man reingebissen. Das stimmt überhaupt nicht. Steht nicht so geschrieben. Gut, das ist nicht ganz so relevant, glaube ich. Aber Stück für Stück geht es dann auch um relevante Dinge, die einfach nur verdreht werden, die anders dargestellt werden. Und plötzlich, wieso, das ist doch normal. Natürlich ging es um einen Apfel. Wieso nicht? Die Juden glauben übrigens, es ging um eine Feige. Das ist ganz normal. Die Juden sagen, nö, Apfel, Blödsinn, Feige. Es lohnt jetzt ja echt nicht darüber, wirklich, einfach nur, um zu sehen, wie das Wort einfach verdreht wird, dass es anders dargestellt wird, wie es eigentlich geschrieben steht. Satan verdreht das Wort Gottes. Und was machen wir? Was machen wir immer wieder? Also ich ja genauso. Und was ist unsere Aufgabe? Schaut, ich sage als allererstes mal, glaubt nicht 100% und einfach mal als Grundlage alles, was ich hier vorne sage. Ich bete drum um Weisheit. Ich bitte den Herrn um Weisheit, dass ich die Wahrheit Gottes verkündige. Ja, ich bitte drum. Ich versuche wirklich im Wort Gottes zu lesen und dort in dieser Wahrheit zu bleiben. Bin ich perfekt? Nein, bin ich nicht. Ist jeder andere, der auf der Kanzel steht, perfekt? Und weißt du sicher, dass er die Wahrheit verkündigt? Nein, aber ich glaube, wir haben eine Anweisung bekommen, dass wir dieses Wort prüfen. Apostelgeschichte 17. Die Leute von Beröa. Was haben die gemacht? Und sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf. Punkt. Nein, der Satz geht weiter. Und sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und untersuchten täglich die Schriften, ob es sich so verhielt. Und das ist wichtig. Das ist wichtig für dich und für mich und für jeden Einzelnen. Untersuch das Wort, ob es sich wirklich so verhält. Und da geht es nicht immer nur um den Apfel, da geht es um ganz entscheidende Dinge. Da geht es um ganz entscheidende Dinge. Was ist noch eine der Strategien Satans, mit dem er täglich und immer wieder ganz einfach um die Ecke kommt? Er lenkt unsere Augen, unsere ganzen Sinne, lenkt er auf Dinge, die wir nicht haben können. Er lenkt unsere Augen, unsere Sinne auf Dinge, die wir nicht haben können. Und dabei geht es nicht immer um den Ferrari. Tief, breit, rot, unglaublich laut. Oh, ich mag auch einen Ferrari haben. Das ist doch nicht das Thema. Natürlich ist es mal schön, einen Ferrari anzuschauen. Und da freut sich wahrscheinlich auch viele von euch. Aber der Eva wurde erklärt, schau, diese eine Frucht, die ist wichtig für dich. Mal ein anderes Beispiel. Stellen wir uns ein junges Ehepaar vor. Ein junges Ehepaar kann keine Kinder bekommen. Warum auch immer. Wie sehr wird dort der Teufel bohren bei dieser Ehe? Auf genau diesen einen Punkt. Als ob das der einzigste Lebensinhalt wäre. Als ob nur Ehe und Leben Sinn macht, wenn du Kinder bekommst. Natürlich ist es total schön und ein unglaublicher Segen, wenn man Kinder hat. Ist es das Allereinzigste? Ja, wenn der Teufel dort reinbohrt und immer nur das als Allereinzigstes und als Allerwichtigstes darstellt, dann ist es das Allereinzigste. Und es kann zermürbend sein und werden. Dennoch sind Dinge dann manchmal einfach, wie sie sind. Und wir dürfen uns hinterfragen, jeder in seiner eigenen Situation, in meiner Situation darf ich mich hinterfragen, lenkt der Teufel meine Blicke, meine Sinne auf Dinge, die ich nicht haben kann? Und wie wichtig sind diese Dinge? Fressen mich die auf? Wie viele Gedanken meines Tages verschwende ich an Dinge, die ich nicht haben kann? Und wie sehr verändert mich das? Natürlich wissen wir die bei der Geschichte von der vom Sündenfall, wie das weitergegangen ist mit der Eva. Und dass wir da natürlich wissen, Eva, mach das nicht. Merkst das nicht. Ist so einfach. Aber auch wir dürfen uns immer wieder erinnern an uns, an unsere Situation, an unseren täglichen Kampf, den wir haben. Und uns selber immer wieder mal in den Spiegel anschauen und sagen, merkst das nicht? No one is perfect. Ja. Schauen wir uns noch kurz den Vers 5 an. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 5. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. So spricht der Teufel also weiter zur Eva. Hier beginnt der Satan mit Worten wie, sondern Gott weiß. Wenn du den Vers so liest, dann stell dir das Ganze so hin, als ob Gott irgendwas wüsste, was Eva nicht weiß. Dass Gott irgendwas wüsste, was ich nicht weiß. Aber nicht nur einfach, was ich nicht weiß, sondern dass Gott mir bestimmte Dinge einfach nicht sagen mag. Er möchte dir Dinge vorenthalten. Und das ist vollkommener Quatsch, das ist falsch. Aber die Wahrheit ist, ja, Gott weiß ganz viele Dinge mehr wie ich. Er weiß unglaublich mehr wie ich. Und das ist gut so. Das ist gut so, dass Gott viel, viel mehr weiß wie ich. Wie groß müsste mein Kopf eigentlich sein, um all das zu wissen, was die Menschheit weiß, um all das zu wissen, was Gott weiß. Also ist doch das gar kein Argument eigentlich vom Teufel zu uns Menschen, dass Gott mehr weiß wie ich. Aber dennoch rückt er das Ganze so hin, als ob das wichtig wäre für dich. Gott hält dir irgendwelche Worte vor und sagt dir bestimmte Dinge nicht, die du brauchst für dein Leben. Und so ist es nicht. Gott sagt dir die Dinge, die du brauchst für dein Leben. Gott spricht zu dir in deine Lebenssituation hinein. Denn wir haben einen lebendigen Gott. Einen Gott, der spricht zu uns Menschen. Der seinen Mund aufmacht zu uns Menschen. Und wir müssen unsere Herzenstür öffnen, um diese Worte zu hören, um diese Worte zu unterscheiden. Welche Worte kommen von ihm und welche Worte sind diejenigen, die uns einfach nur den Kopf verdrehen wollen. Vielleicht nochmal abschließend zu der Situation, wo ich vorher auch sagte. Wir Menschen brauchten den Ratschluss Gottes schon vor dem Sündenfall. Und wie viel mehr brauchen wir den Ratschluss Gottes heute, wo tausend andere Dinge auf uns einprasseln, die genau eben nicht von Gott sind, die uns den Kopf verdrehen, wo wir manchmal nicht mehr wissen, wo ist rechts und links, wo ist vorne, wo ist hinten, wo ist Wahrheit, wo ist Lüge. Am Ende geht es um das zu unterscheiden. Wo ist Wahrheit, wo ist Lüge? Nun habe ich kein finales Patentrezept, kein Gebet, wo man einmal spricht und dann zack, hast du ganz genau und für immer und für alle Zeit die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Wahrheit und Lüge. So ein Gebetsautomat, wo du dann dieses Standardgebet reinsteckst in der Früh und dann kommt unten wie von einem Drucker raus deine Losung, deine Wahrheit für den heutigen Tag und du weißt alles. Das gibt's leider nicht, aber ich glaube eins, wir müssen wissen, was geschrieben steht. Das ist eine total wichtige Grundlage. Und ich glaube, dass es das ist, was Paulus meinte mit den Worten, wo er an die Römer geschrieben hat. Ich komme und ich verkündige euch das Evangelium, dass sie mehr und noch besser wissen, was geschrieben steht. Dass sie mehr und noch besser wissen, welche Wahrheit geschrieben steht und was die Wahrheit ist. Zu wissen, was geschrieben steht, das hilft uns und das sagt uns zu erkennen, was nicht geschrieben steht. Zu wissen, was geschrieben steht, um zu wissen, was nicht geschrieben steht. Das ist total wichtig. Und das ist die finale Botschaft für heute. Gottes Wort zu lesen von Anbeginn, von ganz vorne, um einfach Gottes Wesen besser zu verstehen, um es immer wieder zu hören, um es immer wieder zu lesen und zu verstehen. Ich mag beten. Papa, ich danke dir, dass wir studieren dürfen in deinem Wort und dass du dich finden lässt in deinem Wort. Und dass wir dich finden dürfen, dass du möchtest, dass wir dich finden. Halleluja. Ich bitte dich, dass du uns stets deine Wahrheit offenbarst, dass du uns deine Wahrheit klar sagst, dass wir es unterscheiden können, was nicht geschrieben steht. Und das ist wichtig. In Jesu Namen. Amen.